Bokatov, guten Morgen von mir. Freue mich, dass ich heute hier sein kann. Und ja, Roland, du hast viel zu viel gesagt, aber naja. Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. So beginnen viele Gottesdienste in messianischen Gemeinden in Israel, vor allen Dingen auch in der Gemeinde, in der wir sind, wenn wir in Jerusalem sind. Ich traf eben schon jemanden, den ich dort getroffen hatte, King of Kings, ist eine Gemeinde, die sehr ähnlich der Calvary Chapel ist. Ich möchte zu Anfang mit uns beten. Vater, danke, dass wir uns auf deine Treue verlassen dürfen und danke, dass wir wissen dürfen, du bist da, du bist treu und du stehst zu deinem Wort. Und ich bitte dich jetzt, dass du leitest, dass du segnest und dass du zeigst, wer du bist und wie treu du bist. Amen. So, hier, das ist ein bisschen vorgerutscht. Wie läuft das hier mit dem Presenter? Der geht ja gar nicht.
Ist es an?
Doch, jetzt. Hier links. Okay, gut. Ja, König Friedrich der Große von Preußen, der fragte einmal seinen General Zieten: Nennen Sie mir einen Beweis dafür, dass es Gott gibt. Und Zieten antwortete mit einem Wort: Majestät, die Juden. Es gibt heute zwei Meinungen in der Gemeinde Jesu, die Juden betreffend. Es gibt da die Ersatz- und Substitutionstheologie, die lehrt, dass Israel im Heilsplan Gottes keine weitere Bedeutung mehr zukommt. Die lehrt, dass Israel, dass die Verheißungen an Israel, an die Gemeinde Jesu weitergegangen sind und Israel quasi keine weiteren Segnungen mehr hat. Außer allerdings alle die Flüche, die im Alten Testament erwähnt sind gegenüber Israel und den unerretteten Juden. Aber diese Theologie stellt ein völliges Misstrauen gegenüber Gottes Gerechtigkeit dar. Damit wird gesagt, dass Gott sein einmal gegebenes Wort nicht einhält oder nicht einhalten kann. Und dann ist da die andere Gruppe, und ich hoffe, es ist die größere Gruppe, die da glaubt und lehrt, dass Israel und die Juden sehr wohl heilsgeschichtliche Bedeutung haben, vor allen Dingen auch in der Endzeit, und dass Gott weiterhin zu den Verheißungen zu seinem Volk, dem Volk Israel, in Verbindung mit dem Land, mit Eretz Israel, in den biblischen Grenzen dieses Landes, dass er dazu steht. Und dazu bekenne ich mich und ich werde am Ende meiner Ausführungen noch einmal kurz darauf zurückkommen. Gleich zu Beginn der Menschheitsgeschichte, da weist Gott nach dem Sündenfall darauf hin, dass ein Erretter kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Die Verheißungen eines Erretters, eines Messias, die ziehen sich durch das ganze Alte Testament, durch die jüdische Bibel und ganz besonders aber durch das Buch Jesaja. Gott gab Abraham ein Versprechen: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott gab dieses Versprechen nicht nur Abraham, er gab es auch Isaak und Jakob. Und immer wieder betont Gott, dass Israel zum Licht der Nationen sein soll. Erwähnen will ich hier noch einen Text aus Jesaja 49, Vers 6. Da heißt es: Es ist nicht zu wenig, dass du, mein Knecht, und mit mein Knecht ist das Volk Israel gemeint, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen, so mache ich dich, Israel, auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Und Jesus wiederholt diese Aussage dann später in Johannes 4, Vers 22, als er mit dieser Frau am Jakobsbrunnen spricht und dabei sagt, das Heil kommt von den Juden. Gleichzeitig verspricht Gott allen Völkern und Einzelnen Segen, welche Abraham und mit ihm seine Nachkommen segnen. Ich will segnen, die dich segnen. Aber im Umkehrschluss sagt er auch, und verfluchen, die dich verfluchen. Und dieser Segen, aber auch dieser Fluch zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Gott schickte das Volk wegen Ungehorsam in die Verbannung nach Babylon, aber er steht zu seinen Verheißungen. Und er bringt das Volk nach genau 70 Jahren wieder zurück in das Land Israel. Der zerstörte Tempel wird durch Esra wieder aufgebaut. Micha gibt dann ganz klar an, dass der Messias, der Sohn Davids, in Bethlehem geboren werden wird. In Micha 5, Vers 2 lesen wir das. In Babylon offenbarte Gott dem Daniel einen genauen geschichtlichen Ablauf der Völkergeschichte und gibt damit auch das genau zu errechnende Datum an, dass Jesus, der Messias, am 6. April 32 in Jerusalem einziehen wird. Und wann er gekreuzigt wird, da heißt es, Daniel spricht davon, dass ein Fürst abgeschnitten wird. Und der Blinde von Jericho, der wusste genau, dass Jesus der Sohn Davids war. Es gibt also ganz klare Hinweise im Alten Testament, woran der Messias erkannt werden konnte. Zum Beispiel, dass Blinde sehen würden, Lahme springen würden, Jesaja 35. Damit will ich sagen, dass die jüdischen Schriftgelehrten damals genau wissen konnten, dass Jesus der Messias ist. Aber sie wollten es nicht, weil Jesus nicht in ihr Bild passte. Ich möchte euch jetzt mitnehmen auf dem Weg, den Jesus am Palmsonntag von Bethanien aus über den Westhang des Ölbergs hinunter nach Jerusalem nahm. Als er über den Kamm des Ölbergs schreitet, da blickt er auf die Stadt Jerusalem. Die Menschen jubelten ihm zu, sie legten Palmzweige auf den Weg und ihre Mäntel, aber Jesus hält inne und weint über der Stadt und deren Schicksal. Denn die Menschen hatten sich gegenüber Gottes Verben verschlossen. Erlaubt mir einen kurzen Exkurs, vielleicht auch ein wenig politisch, vielleicht auch nicht die Meinung von uns allen, aber ganz kurz. Etwa 35 Jahre nachdem Jesus diese Aussage gemacht hatte, gingen die Prophezeiungen in Erfüllung. Die Römer unter Titus zerstörten Jerusalem und den Tempel und es blieb kein Stein auf dem anderen, genau wie Jesus das vorhergesagt hatte. Mitte des vergangenen Jahres machte die israelische Denkmalbehörde der Öffentlichkeit Funde zugänglich, die die Schrecken dieser Zerstörung belegen. Und die Juden wurden in alle Welt zerstreut. Betet für den Frieden Jerusalems, ja. Doch es gibt Hoffnung. Der Mantelzweig ist ein Symbol dafür, dass Gott über sein Volk wachen wird. Jeremia 1, 11 bis und 12. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Was siehst du, Jeremia? Da sprach ich, ich sehe den Mantelzweig, einen Mandelbaum. Da sprach der Herr zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen und es ausführen. Jeremia 11. Das ist so ein Wortspiel in Hebräisch, das kann man so in Deutsch nicht wiedergeben. Letztes Jahr am 6. Ja, wir erleben heute, dass Israel nach 2000 Jahren in das verheißene Land zurückgekehrt ist und dass die Wüste blüht. Letztes Jahr, am 6. Juni, feierte Israel das 50. Jubiläum der Wiedervereinigung Jerusalems nach dem Sechstagekrieg 67. Und am 14. Mai in diesem Jahr feiert Israel 70 Jahre Unabhängigkeit. Damals zur, das war der 6. Juni. Damals zur Zeit der Richter hatte Gott einen äußerst kontroversen Mann zum Führer seines Volkes, einen Richter berufen. Ein Mann, der bestimmt war von seinen Leidenschaften und Lüsten. Ein Mann, der keinen Gedanken für Gott und seine Gebote hatte. Und dennoch gebrauchte Gott Samson gegen die damaligen Feinde Israels, die Philister. Und im Neuen Testament, im Brief an die Hebräer, da wird sein Name sogar in der Auflistung der Glaubenshelden genannt. Politisch, sagte ich, heute ist ein ähnlicher Mann an der Macht, der spontane Entscheidungen trifft, der Zusagen macht und sie nicht einhält. Und doch ist er der erste Führer, der das Problem für die Ursachen des fortlaufenden Terrorismus gegen Israel erkannt und angesprochen hat. Und er ernsthaft versucht, eine Lösung des andauernden Konflikts herbeizuführen. Interessant ist eins, dass beide Männer äußerlich sich durch ihre eigenwillige Haartracht auszeichnen. Und dieser Mann ist so kontrovers, dass ich, und so unsympathisch, dass ich kaum wage, seinen Namen hier zu nennen, Donald Trump. Er hat eine junge Frau in die UNO beordert, die erstmals vehement gegen die Einseitigkeit der UNO-Resolutionen gegen Israel die Stimme erhebt. Wir werden ihren Namen, Nikki Haley, öfters zu hören bekommen. Großen Aufruhr natürlich hat seine Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels hervorgerufen. Alle europäischen Regierungen haben bei einer UNO-Resolution wieder dagegen gestimmt. Dabei fanden bisher alle Staatsbesuche von westlichen Staatsmännern in Jerusalem statt, was letztendlich ja einer faktischen Anerkennung als Hauptstadt Jerusalems gleichkommt. Aber Leute, Bibelleser wissen mehr. Wie sie wissen, dass Jerusalem zum Taumelbecher oder zum Laststein für die Nationen werden wird. Sacharja 12 lesen wir das und alle werden sich daran einen Bruch holen. Leider haben unsere deutschen und europäischen Politiker das eigentliche Problem immer noch nicht so richtig erkannt oder sie wollen es nicht erkennen. Aber das hängt überwiegend von zwei Aspekten ab. Einmal, da ist ein unterschwelliger Antisemitismus, der zum Teil durch die anfangs erwähnte Ersatztheologie häufig sogar und mehrfach sogar in den Landeskirchen vorherrscht und gefördert wird. Und zum anderen, da ist es die falsche Medienerstattung, die wir heute haben. Früher sagte mal Karl Barth, man solle die Bibel in der einen Hand und die Zeitung in der anderen Hand lesen, um die Geschehnisse verstehen zu können und auch mit involviert sein zu können. Aber das kann man heute nicht mehr sagen. Das ist ein Beispiel. Im letzten Herbst wurde am Damaskustor eine junge israelische Polizistin erstochen und der BBC, der berichtete, ja, und die Terroristen wurden erschossen. Der BBC berichtete in der Überschrift, 3 Palästinenser von Israelis erschossen. Und dann in der Unterüberschrift Messerattacke in Verbindung damit. Die israelische Regierung stellte damals die BBC zur Rede und drohte um den Entzug der journalistischen Freiheiten. Dann wurde die Überschrift geändert und da hieß es dann, junge israelische Polizistin erstochen. Aber solche Meldungen, die prägen sich ein und es ist wie im Dritten Reich, da wurde gesagt, je mehr ich eine Lüge wiederhole, umso mehr wird sie Wahrheit. Im Herbst 2015, das wollte ich eben noch kurz zeigen, das war die Anerkennung Jerusalems. Interessant ist, dass dann Werbung gemacht wird und diesen jungen Mann oder diesen älteren Herrn da, den, wer am Ölberg schon mal war, der wird ihn kennen, ein Araber. Und ein jüdischer Freund sagt mir, für Geld tun die Araber alles. Und dann kam auch das hier in den, das ist der Trump an der Klaren Mauer und das ist Israel und Amerika und Trump Tower. Aber natürlich auch Terror und auch Unruhen. Aber unsere Medien haben da viel mehr von gezeigt, als es überhaupt der Fall war. Im Herbst 2015, bei unserem Einsatz am Gartengrab, Roland erwähnte das ja eben, da begann diese Messerintifada. Freitags, wenn dann die Muslime zum Gebet zum Tempelberg, zu Al-Aqsa mit den Bussen von in Jerusalem ankamen, der Busbahnhof ist gleich hier gegenüber, quasi vom Gartengrab, dann wurde vor uns die Nablusstraße abgeriegelt und die Menschen wurden kontrolliert. Die jungen Soldaten und Soldatinnen kamen dann tagsüber zu uns in den Garten, um die Toiletten zu benutzen. Und wir haben dann häufig für sie, ehe sie wieder gingen, gebetet. Sie sagten, wir sind aber keine Christen. Da habe ich gesagt, Leute, Gott ist auch kein Christ. Aber gut, zurück zum Geschehen am Ölberg. Wo sind wir denn jetzt hier? Da. Der Weg Jesu führte hinunter, vorbei am Olivenhain von Gethsemane, dem Absalon-Monument im Kidron-Tal hinauf zum Tempel. Den unteren Teil dieses Weges wird er am grünen Donnerstag wiedergehen, mit Stricken gebunden, und dann anschließend verhört zu werden durch den Sanhedrin, durch Pilatus, Herodes und wieder Pilatus, den schließlich zum Tod am Kreuz verurteilt. Und jetzt, ihr Lieben, möchte ich euch mitnehmen zu einem ganz besonderen Ort, zum Gartengrab. Hier sind meine Frau und ich seit 3 Jahren nun einmal im Jahr für etwa 2,5 Monate als Volontäre tätig. Nicht weit von der Altstadt, vom Damaskus, sorry, hier gehört noch was hin, von dem zerstörten Tempel, den ich eben erwähnt habe, am Damaskustor, da geht man ein paar Schritte weiter und kommt zur Nablusstraße und findet dann dieses Schild, The Garden Tomb. Eine kleine Stichstraße, Konrad Schick Street, bringt uns zum Eingang eines wunderschönen Gartens, und an der Rezeption hat heute Philipp Dienst, ein messianischer Jude. Er fragt uns nach unserer Nationalität und ob wir vielleicht das erste Mal kommen. Ihr kommt dann heute als eine Gruppe, ihr seid angemeldet, und während ihr dann auf mich als euren Guide wartet, dürfen einige noch die Toiletten besuchen. Aber lasst das jetzt lieber sein. Also herzlich willkommen im Garten mit einem leeren Grab. Mein Name ist Jürgen, ich komme aus Siegen. Ich freue mich, euch an diesem wunderschönen Ort und durch diesen wunderschönen Ort führen zu können. Der Garten gehört einer englischen Stiftung, wird unterhalten durch Spenden. Es gibt 2 Orte in Jerusalem. Da wartet man an diesem Platz hier, bis der Guide kommt. Es gibt 2 Orte in Jerusalem, die von Jesu Tod und Auferstehung sprechen. Das ist einmal die Grabeskirche, die 1700 Jahre lang der einzigste Ort in Jerusalem war, wo diese Botschaft verkündigt wurde. Egal, ob wir damit einverstanden waren in der Art, wie es geschah oder nicht, das war der einzigste Ort. Dieser Ort hier, das Gartengrab, ist etwa vor 140 Jahren entdeckt worden. Aber es gibt uns ein gutes Bild davon, wie der Ort ausgesehen haben könnte an dem Wochenende, welches die Welt verändert hat. Und so beginnen wir unsere Tour. Wir gehen den Weg hinauf zu dem Besucherplattform. Hier kommen wir nochmal an diesem Schild vorbei. Zur Besucherplattform, die uns dicht an einen Busbahnhof, arabischen Busbahnhof bringt. Das überspringe ich jetzt mal wieder, die Bäume, die wir dort haben. Hier ist die Plattform und es ist sehr laut dort. Es ist so laut, aber es war dort laut in der Zeit Jesu. Zwei Straßen kreuzten sich hier mehr oder weniger, die Straße von Jericho, vom Mittelmeer her, von Ägypten her, rauf nach Damaskus, die Straße von Gaza nach Damaskus, und es war laut hier. Es ist laut hier heute. Das Gebiet heißt Moria. Die Bibel berichtet uns von zwei Männern, Abraham und Isaak, die nach Moria gingen. Isaak trug das Holz auf seiner Schulter, das Feuer. Abraham das Messer. Unterwegs fragt ihn Isaak: Papa, hier ist das Holz, das Feuer, aber wo ist das Lamm? Und Abrahams Antwort war: Gott wird sich das Lamm ersehen. Und das ist ein Bild, was uns dort gegeben wurde, von dem, was der Vater einmal mit seinem Sohn Jeshua tun wird. Einige hundert Jahre später kaufte dann Abraham von einem Jebusiter, dem Arauner, ein größeres Stück Land, etwas südlich von hier. Und sein Sohn Salomo baute dort den Tempel. Die Steine für den Tempelbau wurden hier gebrochen. Wir befinden uns nämlich in einem Steinbruch. Und die Mauer von Jerusalem, die wir hier gegenüber sehen, mit dieser gelben Linie, die ist auf einer Felswand errichtet. Das ist, wo der Steinbruch begann. Und er endet an dieser Klippe, die aussieht wie ein Schädel. Dieser Steinbruch wurde von den Juden für deren Hinrichtungen durch Steinigung benutzt. Es ist erwiesen, dass Stephanus in diesem Bereich zu Tode gesteinigt wurde. Und die Römer nutzten diese Orte dann natürlich auch für ihre Hinrichtungen durch Kreuzigung. Und so war diese Straße besonders geeignet, diese Stelle, weil sie dicht an einer belebten Straße war und es dadurch gut zur Abschreckung diente. 1883 kommt ein englischer General, General Gordon, nach Jerusalem. Er wohnt bei Freunden, die hier gegenüber in der Altstadt wohnten. Und er liebt es, aufs Dach zu gehen, um seine Bibel dort zu lesen. Dabei fällt sein Blick auf diese Klippe, die wie ein Schädel aussieht. Könnte das vielleicht die Schädelstätte sein? Könnte das nicht der Ort sein, wo Jesus gekreuzigt wurde? Einige Jahre vorher, 1867, wurde ganz nahe von hier eine Gruft entdeckt. Sie blieb aber zunächst ohne Bedeutung, weil in diesem Bereich viele Grüfte sind. Aber wenn das hier die Schädelstätte ist, dann müsste diese Gruft das Grab Jesu sein. Er begeisterte eine Gruppe von Engländern damit und man sammelte Geld und konnte dieses Gelände erwerben. Aber Leute, lasst uns von Jesus sprechen. Im Johannesevangelium heißt es: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses Wort ist Jeshua, ist Jesus Christus, der Logos. Und er lebte unter uns, heißt es, und wir sahen seine Herrlichkeit. Aber sein Volk, die Juden, zu denen er zunächst kam, sie lehnten ihn ab. Er wurde gefangen genommen. Und nachdem er auf der Burg Antonius, hier ist ein Bild davon aus dem Modell, mit der römischen Geißel ausgepeitscht wurde, führte man ihn hinauf zur Schädelstätte Golgatha, wo man ihn an das Kreuz nagelte. Und während man ihn annagelte, betete er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Jesaja 53, da lesen wir: Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, aber wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ihr Lieben, der Tod am Kreuz war wohl die grausamste Art, einen Menschen hinzurichten. Mit jedem Atemzug musste er seinen ganzen Körper gegen diese Nägel, die seine Hände und Füße hielten, stemmen, was unvorstellbare Schmerzen bereitete, um dann auch wieder zusammenzusacken. Ein kontinuierlicher Vorgang, denn der Körper will leben und braucht Luft zum Atmen. Wir wissen, warum er dort hängt. Wegen meiner Sünde, wegen eurer Sünde, wegen der Sünde der ganzen Welt. Und Jesaja sagt doch, er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Übrigens, dieses Jesaja 53 wird in den jüdischen kontinuierlichen wöchentlichen Lesungen in den Synagogen einfach übersprungen, weil man dafür keine Erklärung hat. Als Johannes Jesus am Jordan begegnete, da zeigte er auf ihn und rief aus: Siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und hier hing das reine, sündlose Lamm Gottes, fleckenlose Lamm Gottes, angenagelt, Hände durchbohrt und litt für uns. In 3. Mose 11 steht ein interessanter Vers, da steht, dass die Opferlämmer nördlich des Altars geschlachtet werden sollten. Nördlich des Altars ist der Ort, wo wir uns hier jetzt befinden, wo die Schädelstätte ist, denn der Tempel war südlich von hier. Wir lesen, dass die Vorübergehenden ihn verspotten: Komm doch runter, wenn du der Sohn Gottes bist. Du kannst das doch. Du hast anderen geholfen, helf dir selbst. Jawohl, Jesus hatte die Macht, vom Kreuz herunterzukommen. Aber es heißt, um der vor ihm liegenden Freude erduldete er das Kreuz. Hebräer 12, Vers 2. Und dann, zu diesem hatte er sich ja in Gethsemane entschieden, als er sagte: Vater, wenn es möglich ist, dann nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann kommt wohl der schrecklichste Moment in der ganzen Existenz Jesu, in der ewigen Existenz Jesu. Dafür müssen wir uns bewusst machen, dass er nie und niemals vom Vater getrennt war. Er sagt selbst: Ich und der Vater bin eins. Grammatisch falsch, aber damit drückt er aus, dass er und der Vater eins ist. Aber jetzt, als alle Sünde auf ihn gelegt wurde, da kann der Vater nicht mehr auf seinen Sohn schauen. Da muss er sein Gesicht abwenden. Paulus sagt uns darüber: Den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott der Vater, zur Sünde gemacht. Und da ruft Jesus aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber kurz darauf hören wir einen lauten Schrei. Leute, Gekreuzigte mit der Atemnot, die sie haben, können nicht laut schreien. Aber das war ein lauter Siegesschrei: Es ist vollbracht. Und an dieser Stelle zitiere ich dann den angegebenen Vers vollständig: Denn den, der Sünde nicht gekannt hatte, hat er, Gott der Vater, zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit haben würden durch ihn. Wir sollen durch ihn gerecht werden. Und in diesem Moment lesen wir, dass der Vorhang im Tempel zerreißt von oben bis unten. Wir haben Zugang zum Vater, zum Allerheiligsten. Wir brauchen keinen Priester, kein Lamm, keine Maria. Wir brauchen niemanden dazwischen, sondern nur die Gerechtigkeit Jesu, die uns überkleidet wurde. Hebräer 10, Vers 19 lesen wir, da wir nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und nachdem Jesus gestorben war, kamen zwei Männer zum Kreuz. Heimliche Jünger Jesu, wie manche von uns, wie ich auch oft und manchmal. Nikodemus, Josef von Arimathea. Sie bitten um den Leichnam Jesu, sie besorgen leinene Tücher, sie besorgen die Binden, die Gewürze, sie bereiten den Leichnam für die Grablegung vor. Die Frauen schauen zu, sie sind zu traumatisiert, um selbst hier mit Hand anzulegen. Es war eigentlich in dieser Zeit die Aufgabe der Frauen, einen Leichnam für die Grablegung zuzubereiten. Die Männer tun's. Sie legen ihn in eine neue, aus Fels gehauene Gruft und sie müssen sich eilen, denn mit Sonnenuntergang beginnt der Schabbat. Und sie rollen einen schweren Stein davor und damit geht der Freitag zu Ende. Die Bibel sagt uns, dass nahe bei dem Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, ein Garten war. Und in diesem Garten eine aus Fels gehauene Gruft, in welcher noch niemand gelegen hatte. Es gab hier einen Garten im ersten Jahrhundert. Und wir gehen jetzt diesen Weg durch diesen Garten, den vielleicht diese beiden Männer genommen haben, als sie den Leib Jesu zu der Gruft brachten. Wir kommen an einer Zisterne vorbei, eine riesige Zisterne, die etwa 1 Million Liter Wasser fasst. Ein Beweis dafür, dass hier Landwirtschaft betrieben wurde, dass hier Wasser gebraucht wurde und Wasser vorhanden war. Und dann kommen wir zu einer Kelter. Halt, jetzt schauen wir nochmal auf den mittleren Platz. Olivenbäume, die wurden gespendet, die sind dort gepflanzt worden vor 2 Jahren. Wir kommen zu dieser Kelter, eine Weinkelter, ein Nachweis dafür, dass hier Landwirtschaft betrieben wird, dass hier ein Weingarten war, nicht ein Hügel, wie wir die haben, wie ihr die hier habt, sondern das war im Flachen. Kommen wir zum ersten Tag der Woche. Das war die Gruft. Kommen wir zum ersten Tag der Woche. Als die Sonne gerade aufgeht, kommen 3 mutige Frauen zur Gruft. Sie haben wohlriechende Öle vorbereitet und wollen dem Leib ihres geliebten Herrn eine letzte Ehre erweisen. Unterwegs machen sie sich viele Sorgen, wer würde ihnen den Stein wegrollen, denn sie wissen, es war ein großer Stein. Aber als sie ankommen, ist der Stein weggerollt. Die Gruft ist offen. Sie müssen sich bücken, um hineinzuschauen, denn der Eingang ist damals viel niedriger gewesen, als er heute ist. Sie sehen die leinenen Tücher liegen. An dem Ort, wo man den Leichnam Jesu gelegt hatte. Und die Bibel sagt, das war vom Eingang rechts. Und sie sind mutig genug und gehen hinein. Und da erscheinen ihnen Engel, die ihnen sagen, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Aber Leute, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Geht und sagt seinen Jüngern, dass er lebt. Die Jünger halten die Frauen für verrückt. Trotzdem werden Johannes und Petrus neugierig und sie laufen zur Gruft. Johannes ist etwas schneller, Petrus war vielleicht etwas beleibter und brauchte länger. Aber wenn er, als er kommt, rennt er durch und rennt gleich in diese Gruft hinein. Der Leichnam Jesu ist nicht da, er kommt heraus, aber Petrus hat nichts verstanden. Dann geht Johannes in die Gruft hinein, er sieht die Tücher liegen, das Tuch, welches um Jesu Kopf gewickelt war, besonders an einem besonderen Ort. Und das heißt, er glaubte, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus lebt. Die Gruft entspricht genau der Beschreibung in den Evangelien. Eine aus Fels gehauene Gruft, keine natürliche Höhle. Vom Eingang aus kann man in die innere Gruft schauen, was eigentlich unnormal ist für Gruft in dieser Zeit. Der Liegeplatz, auf den man schaut, ist rechts vom Eingang. So mag das ausgesehen haben. Und die früheren Christen, die Byzantiner, die hatten dieses Kreuz dort, dieses byzantinische Kreuz dort hineingemalt. Sie haben diese Gruft als Grabstätte benutzt. Das heißt auf Griechisch Jesus Christus Alpha, Omega, Anfang und Ende. Dieser Jesus, der sehr wahrscheinlich aus dieser Gruft auferstanden ist und heute beim Vater ist und für uns betet, der wird wiederkommen. Die Bibel sagt uns, er wird wiederkommen mit der Stimme eines Erzengels, mit der Posaune Gottes, der Schofar Gottes. Und alle, deren Namen im Buch des Lebens stehen, werden in einem Nu zu ihm aufgehoben werden und werden bei Jesus sein alle Zeit. Daran haben die damaligen Christen geglaubt, daran glauben wir heute, daran glaube ich. Und außen ist zusätzlich dieses Ankerkreuz eingemeißelt, so als Erinnerung daran, dass dieser Glaube an den wiederkommenden Herrn wie ein Anker unserer Seele ist, der hineinreicht ins Allerheiligste und uns diese Gewissheit gibt, dass unser Namen im Buch des Lebens stehen. Das können wir nämlich wissen. Und damit schließt sich der Kreis. Wir hatten mit der Zusage Gottes an Abraham begonnen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Als Simeon das dem Baby Jesu im Tempel begegnete, da sagte er, geleitet vom Heiligen Geist: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen, sagt er, haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden. Wer waren die Heiden? Wer sind die Heiden? Das sind wir, Leute. Und zur Verherrlichung deines Volkes Israel, Lukas 2, 29. Ich hatte gesagt, dass wir wissen können, ob unser Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Die Juden wissen das nämlich nicht. Die Juden am Yom Kippur, am Versöhnungstag, sorry, das sind wir nochmal, in dir sollen gesegnet werden. Am Versöhnungstag, da beten sie oder da begrüßen sie sich untereinander mit einem eigenartigen Gruß. Der ist übersetzt, klingt der etwa, mögest du eine gute Einschreibung haben. Einschreibung in das Buch des Lebens. Aber wir wissen, Jesus kam in sein Eigentum zu den Seinen, den Juden. Und es heißt da, die Seinen nahmen ihn nicht an, aber so viele ihn annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Nur, das darf uns nicht stolz machen. Paulus warnt uns in Römer 11, da führt er aus, dass wir aus den Goyim, aus den Heiden, aus dem wilden Ölbaum in einen edlen Ölbaum, da sehen wir den Ölbaum, eingepfropft wurden. Die natürlichen Zweige, sagt er, sind ausgebrochen worden, vorübergehend, wegen ihres Unglaubens. Und dann fährt er fort, dass nicht wir die Wurzel tragen, sondern die Wurzel trägt uns. Und diese Wurzel ist jüdisch. Diese Wurzel ist jüdisch und das Zentrum der Tora ist Jeshua. Ihm, Jeshua, Jesus, nur ihm gebührt die Ehre. Hier sind einige Juden an der Klare Mauer, die um diesen Messias beten, der da war schon, der ihnen Heil zugesprochen hat, aber den sie abgelehnt haben. Hier ist so ein Tag im Jahr, der heißt irgendwas mit Tora. Das ist also der Tag, wo wieder die Tora von Anfang an gelesen wird. Und da wird gefeiert, da wird dann an der Klare Mauer getanzt mit der Tora-Rolle. Und ich hatte damals dabei gestanden und da durfte ich sogar Bilder machen, da hatte man niemand was dagegen. Und auf einmal legt mir einer die Tora-Rolle auf den Arm und dann bin ich mit denen rumgetanzt. Aber Leute, sie haben die Tora, aber sie haben Jeshua nicht. Ich möchte am Ende uns zwei Fragen stellen. Warum sind die Juden in Israel unter ständiger Bedrohung durch die umgebenden Nachbarvölker? Warum wohl? Ich meine, es gibt darauf nur eine Antwort. Gott ist treu und was er zusagt, das hält er gewiss. Denn wenn es dem Satan gelingen würde, die Juden und das Volk Israel zu zerstören, dann wäre das ein Beweis dafür, dass Gott Unrecht hat, dass Gott sein Ziel verfehlt hat. Aber Gott ist treu und er steht zu seinen Verheißungen und zu seiner Erwählung. Und es wird so kommen, wie Gottes Wort, die Bibel, es vorhergesagt hat. Bis dahin muss das Volk leider noch durch viel Leid und Trübsal gehen, bis sie erkennen, Jeshua, ihren Messias, den sie durchbohrt haben. Es ist auch nicht einfach heute für die Juden, Jeshua zu erkennen, weil wir Christen ihn entjüdischt haben. Wir haben Bilder von ihm gemacht und die Tora sagt ganz klar, du sollst dir kein Bildnis von weder von Gott noch von Menschen machen. In Jesus, den wir verehren, sehen also die Juden keinen jüdischen Maschiach, Messias. Es ist ähnlich wie mit Josef. Erinnert ihr euch an die Josef-Geschichte? Josef wurde ein Führer in Ägypten und als seine Brüder nach Ägypten kommen, da treffen sie auf einen ägyptischen Josef, der dem jüdischen Josef in keinster Weise ähnlich sah, der ihn völlig fremd war. Aber erst als Josef die ägyptische Maske abnimmt, da erkennen sie ihn. Und so wird es auch mit Jeshua sein. Er wird sich seinem Volk zu erkennen geben und dann werden sie wehklagen. Aber trotzdem, bis dahin kommen immer wieder mehr und mehr Juden zum Glauben an diesen Jeshua, ihren Maschiach und folgen ihm nach. Es gibt heute immer mehr messianische Judengemeinden in Israel. Es gibt auch messianische jüdische Gemeinden in Deutschland. Wir haben in Deutschland eine ganze Menge Juden wohnen. Gott ist treu. Und weil wir seine Treue an seinem Volk Israel erkennen können, kannst auch du ihm völlig vertrauen und ihm dein Leben anvertrauen und für dich das persönlich in Anspruch nehmen, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und dass sein Wort auch dir gilt. Denn es heißt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das wünsche ich euch allen, die ihr das noch nicht erfassen könnt. Ich möchte am Ende noch ganz kurz mit einem Gebet enden, mit dem aaronischen Gebet. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Das ist das, was uns heute gilt. Das ist das, was auch den Juden heute gilt. Amen.
Lass uns aufstehen. Ich wollte eigentlich noch eine Gebetszeit jetzt anhängen. Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten und ich habe auch noch eine Info von